Ja, herzlich willkommen zum 18. Podcast mit Friederike und Jens, Sustainable Podcast. Heute haben wir wunderbare Gäste aus Südbaden zu Gast, Caroline und Jörg von Bolleschlotzer. Hallo ihr beiden.
Hallo Jens.
Hallo Jens.
Grüß euch. Bolleschlotzer, das ist ja schon gleich so ein Name, wo jetzt praktisch andere Menschen in anderen Regionen sich gleich fragen, was bedeutet das überhaupt? Könnt ihr vielleicht mal dazu sagen, wo die Bedeutung herkommt oder was das an sich, ja, was ist das überhaupt?
Also Bolle ist hier im Dialekt eine Kugel Eis und Schlotzer heißt einfach Schlecken. Und so kam das. Ich bin hier aus dem Münstertal und ich hatte eine Oma, die hätte kein Hochdeutsch verstanden und die hätte dieses Wort verstanden und daher ist ein bisschen der Ursprung.
Super, es klingt ja schon sehr nach Genuss. Also wir bewegen uns ja jetzt wirklich in diesem Genussbereich und ihr macht Eis, Bio-Eis. Schlotzen klingt, also für mich als Norddeutscher klingt es wirklich sehr nach Genuss. Also es hat schon was mit Genuss auch zu tun dann gleich, oder? Der Begriff?
Ja, also bei unserem Eis definitiv. Schlotzen, also grundsätzlich vom Dialekt her jetzt einfach nichts. Es heißt einfach Schlecken. Gerade wenn ein Kind eine Eiskugel schlägt.
Aber für mich als Norddeutscher klingt das auch sehr nach Genuss und insofern hast du da komplett recht, Jens.
Es klingt halt so. Es klingt tatsächlich für mich immer auch so und es klingt irgendwie so, es klingt sehr rund. Also das ist so, also ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt irgendwie mit Worten nicht so gut auskennt, aber es klingt sehr, sehr nach Genuss und sehr schön. Vielleicht die Frage an euch, wie seid ihr darauf gekommen, sowas zu machen? Also wie kommt jemand darauf, Eis zu machen? Bio-Eis?
Also es hat bei mir angefangen. Ich hatte 2016 das Unternehmen mit einem Studienkollegen gegründet. Der Studienkollege war ein Italiener. Und wir hatten einfach gesagt, okay, in Freiburg fehlt noch ein richtig gutes Eis. Und zwar Eis eher, wie es in Italien gibt. Und somit hatten wir im April 2016 die Firma gegründet und hatten das erste Jahr mit Street Food angefangen. Also eine Eisdiele, die auf Events und Festivals und Märkte ging und dort tagesfrisches, extrem hochwertiges Eis verkauft.
Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin also hinterher erst eingestiegen. Ich habe halt schon jahrelang immer zu Hause Eis gemacht. Und dann fing das irgendwie so an, dass die Nachbarn sagten, kannst du mal wieder Eis machen? Dann habe ich noch mehr Eis gemacht. Und dann habe ich eine Bürgermeisterkandidatin hier bei uns in der Region gecoacht. Die hatte ein bisschen Kontakt zu einer Regionalwert AG und die hatte halt von Caro gehört. Und dann war ich halt auf einem dieser Events, wo die beiden standen und ihr Eis verkauft haben und wollte das Eis mal probieren und dachte, okay, vielleicht habt ihr irgendwie Lust. Erstens, sie hatten kein Eis mehr, was natürlich dafür spricht, dass es sehr gut war. Und sie waren völlig erschöpft und es war ein harter Tag gewesen. Naja, und dann haben wir halt gesagt, gut, nett, erstmal kurz gesprochen und ich bin danach in Urlaub gefahren. Und nach dem Urlaub haben wir uns dann mal wieder zusammengesetzt und gesagt, okay, wie sieht es halt aus? Und jetzt kann Caro noch mal wieder kurz einsetzen, weil die hatten ein paar Schwierigkeiten untereinander gehabt.
Ja, wir hatten uns fürs erste Jahr mit den Streetfood-Events und jedes Mal am Wochenende, also es ist einfach Saisonarbeit, also eine Saisonsache Eis. Und für uns die erste Saison haben wir versucht, alles mitzunehmen, was ging. Und wir haben jedes Wochenende versucht, eben ein Event zu haben. Am Anfang hat auch das Wetter noch nicht mitgespielt. Im Juni, der Juni war vollkommen verregnet, sodass wir einen ziemlich harten Start hatten. Und wir haben uns einfach übernommen. Wir haben am Ende noch das Café Huber mitgenommen in der Sommerpause. Und zwar durften wir einen Pop-up-Eiscafé im Café Huber machen für 6 Wochen. Und mein Kollege dachte, okay, wir brauchen die gleichen Öffnungszeiten. Und das hieß, 7 Tage die Woche aufzuhaben. Und das war einfach zu viel. Und dann war klar, dass Daniela aussteigt am Ende des Jahres. Und ich sagte, ich mache es gern weiter, aber ich mache es nicht alleine weiter. Ich hatte zwei Kinder damals und Jörg hatte Interesse gezeigt. Eben auf dem Agrikulturfestival war das. Und dann hatte ich nochmal ein Gespräch mit Jörg. Und ja, wir saßen eine Stunde lang, nee, nicht eine Stunde, wir hatten eine Stunde geplant, wir saßen am Ende einen ganzen Vormittag lang in der Produktion und ja, ich kam da raus und dachte, okay, das könnte vielleicht zusammen weitergehen. Und so war es der Fall.
Du hast jetzt schon gesagt, ja, spannend, also mit der Produktion, also ich bin da wirklich, ich esse das Eis nur, ich konsumiere nur, aber wie ist das, wie kann ich mir das vorstellen, Produktion, also habt ihr da, das, ihr habt ja nicht im Keller oder in der Garage wahrscheinlich angefangen, sondern das war in der Küche wahrscheinlich und wo konntet ihr denn so viel Sachen zum Beispiel lagern oder kühlen, also habt ihr da irgendwie Gefriertruhen oder was, wie ist denn das bei euch?
Es war viel schlimmer, es war in der Fleischerei. Also es war eine aufgegebene Fleischerei, da standen halt auch noch die ganzen Fleischproduktionsutensilien drin und wir fertigen auch heute noch auf einem Tisch, auf dem halt das Fleisch früher mal zerteilt wurde.
Und den Kühlraum haben wir zum Beispiel, den Kühlraum haben wir ausgestellt und der Kühlraum ist jetzt unser Lager. Also wir haben quasi den damaligen Kühlraum haben wir jetzt als Lager umfunktioniert. Und ja, die Ursprünge, also der wirkliche Anfang war in meiner Küche, das stimmt schon. Ich habe eine professionelle kleine Eismaschine besorgen müssen, damit ich die Rezepte ausprobieren konnte. Weil das einfach, die Rezepte kann man nicht mit den normalen Haushaltsmaschinen, mit diesen Kälteakkus, die dann eine halbe Stunde drehen, das ist nicht repräsentativ für einen Test. Das heißt, wir mussten eine Test-Eismaschine dann kaufen. Das war noch wirklich in der Vorphase, in der eigenen Küche. Und dann haben wir eben die Fleischerei in Ebringen gefunden. Und da sind wir jetzt immer noch.
Spannend. Also ihr habt dann eigentlich geguckt, was haben wir und was können wir daraus machen, anstatt zu sagen, wir mieten jetzt direkt eine riesen Produktionsfläche, habt ihr erstmal bei euch zu Hause angefangen. Das finde ich natürlich total interessant. Was ich aber auch noch super spannend finde, ist, wieso Bio? Ich meine, ihr hättet ja auch alle anderen möglichen Zutaten nehmen können. Was war für da ausschlaggebend?
Also wir waren die ersten zwei Jahre auch nicht bio, haben aber schon immer mit sehr hochwertigen Zutaten gearbeitet. Und dieser Schritt, eigentlich bio zu machen, war so gering, dass wir gesagt haben, okay, den müssen wir angehen, dass wir auch in den Bioläden verkaufen dürfen. Also es war, ich sage mal, schon 80% der Zutaten waren bio und wir durften es nicht auszeichnen. Und das war natürlich schwierig, dann auch die Vermarktung dementsprechend hinzukriegen.
Also wir haben halt immer Biozucker gehabt, wir haben immer Biomilch gehabt, wir haben immer Bio-Sahne gehabt, wir haben halt auch immer Bio-Holunderblütensaft gehabt, wir haben immer Bio-Erdbeeren gehabt. Ja. Also wir hatten unheimlich viel Bio. Aber es gibt halt ein paar Sachen, da ist es mit dem Bio halt schwieriger. Also fangen wir mal an, so richtig gutes Haselnussmus aus dem Piemont zu kriegen in Bio-Qualität. Da muss ich halt schon sagen, das hat Caro halt super hingekriegt, weil sie spricht halt Italienisch. Und ohne diese Italienischkenntnisse hätten wir das nie hinbekommen. Das Gleiche ging halt los, wo kriegt man halt guten Zitronensaft her? Ja, gleiche Theater. Kriegt man natürlich aus Sizilien in Bio-Qualität. Aber auch das herauszufinden, dass man ein Unternehmen hat, das es halt gut macht, ist halt schwierig. Und wir haben immer noch einen Teil, wo wir immer ein bisschen hin und her schauen. Wir suchen verzweifelt nach guter Pistazienpaste. Und das ist in Bio-Qualität echt schwierig. Und wir haben jetzt gestern wieder zusammengesessen und eine neue Sorte probiert. Und dann nimmst du so einen kleinen Löffel, gehst da rein, packst ihn in den Mund und sagst, schade eigentlich, geht wieder nicht. Und wir suchen halt weiter. Das heißt, wir haben eine einzige Sorte, die in Bio-Qualität noch nicht geht. Aber wir sind halt dran und schauen halt, dass wir die Sorten so zusammenbauen, dass es halt geht. Und wir haben uns als neue Sorte jetzt mal ausgedacht, dass wir Waldhonig als Eis mit hineinnehmen. Und geht natürlich auch wieder wunderbar in Bio-Qualität. Und wir müssen uns natürlich auch von einigen Sachen verabschieden, wenn wir es in Bio-Qualität haben wollen. Wir haben zum Beispiel ein wunderbares Eis. Das wird halt aus Gin hier aus der Region gemacht. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, den Bohr-Gin. Aber der ist nun nicht bio. Aber wir haben halt mit dem Thorsten damals zusammengesessen, als sie die Unternehmen hochgefahren haben und hat gesagt, ich habe einen Cocktail für euch. Wir haben jetzt unsere Bio-Himbeeren drin, wir haben unseren Bio-Zucker drin, wir haben natürlich auch Bio-Wasser, wie aus jeder Leitung. Und der Gin ist halt leider nicht bio. trotzdem gibt es den einen oder anderen, der sagt, naja, Schwamm drüber, passt 100% Bio und wir verkaufen es dann halt auch im Bioladen. Und das Bioladen, wenn er jetzt nicht völlig dogmatisch ist, sagt, jo, wir nehmen es halt mit ins Sortiment.
Also ihr habt ja gerade angesprochen, dass es teilweise schwer ist, diese Zutaten überhaupt zu finden. Ich stelle mir generell, also ich habe überhaupt gar keine Ahnung davon, aber ich stelle mir es generell schwierig vor, erstmal diese ganze Zertifizierung durchzumachen. Ist es so schwer, wie ich mir das vorstelle, oder ist es eine Formalie?
Also ich würde mal sagen, es ist leider eine Formalie. Ja, es ist nicht so, dass tatsächlich darauf ausgerichtet ist und hinterhergetrieben wird, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt Bio sein. Es ist sehr viel Verwaltungsaufwand, Nachweis, wo bezieht ihr eure Sachen? Es geht darum, Zertifikate vorweisen zu können, auch von den Produzenten halt, die hinlegen zu können, und das ist es dann halt. Ja, ich kann vielleicht noch ein Beispiel machen. Ich wohne halt, sagen wir, stadtnah, aber doch im ländlichen Raum, und ich kenne dadurch halt auch einige Obstproduzenten und auch Gemüseproduzenten, die sagen, wir produzieren Bio, aber uns ist der Aufwand zu groß, um das überhaupt zertifizieren zu lassen. Die Leute vertrauen uns, und das ist wichtig.
Total interessant. Also dieser Prozess dahin, das ist ja, glaube ich, wirklich auch für Menschen, die uns hier zuhören, ganz interessant. Vielleicht gibt es da auch jemanden, der Bio-Pistazien praktisch hat oder sogar passt oder so, aber ich stelle es mir total schwierig vor. Wie ist denn das? Seid ihr zu zweit oder wie viele Menschen, aus wie vielen Menschen besteht denn Bolle Schlutzer überhaupt?
Also wir zwei, wir sind die Geschäftsleitung, und dann haben wir im Augenblick, jetzt im Winter, haben wir eine Angestellte, beziehungsweise zwei, der Fahrer auch noch. Die sind aber sind Teilzeitangestellte. Und dann wird ab März, April wird hochgefahren, sodass wir, ich weiß nicht, Jörg, wie viele hatten wir letztes Jahr mit
Arbeiten? Also wir haben es unterschiedlich, sind immer Teilzeitangestellte. Wir hatten halt schon bis zu 4 oder 5, aber die machen dann halt teilweise nur 5 Stunden oder 3 Stunden. Je nachdem, wenn wir halt auf Veranstaltungen gehen, haben wir auch für die Veranstaltung wieder Leute mit dabei. Aber wir haben halt eine Festangestellte das ganze Jahr über, eine Teilzeitangestellte in der Hauptsaison, einen Teilzeitangestellten Fahrer und dann halt immer nochmal 2, 3 Leute dazu, die halt nicht unbedingt alles mit dem Eis machen. Wir haben ja halt auch so Kommissionierungssachen, gehört auch mit dazu, und die machen das dann halt. Also es ist ein kleines Unternehmen. Aber wir bringen immerhin Arbeit hier in die Region mit hinein, und ich denke mal halt auch insbesondere für Leute, die halt nicht Vollzeit arbeiten wollen oder auch können, ist das attraktiv. Und der andere Teil ist, sie haben halt auch immer den Winter wieder ein bisschen frei.
Danke. Ihr habt das ja schon angedeutet, wo ihr das Eis so anbietet. Ist das tatsächlich, können wir sagen, das ist regional, dass ihr regional das Eis anbietet, oder sagt ihr, ist das über, weiß ich nicht, die Bundeslandgrenze hinweg jetzt, oder habt ihr den Plan, das auch woanders anzubieten, in anderen Städten, in anderen Bundesländern? Habt ihr da Pläne für, oder lasst ihr das auf euch zukommen, oder wie macht ihr sowas?
Also wir haben jetzt schon mal so ein bisschen geschaut, aus der engeren Region, aus Freiburg herauszukommen. Aber es gibt halt auch einen, denke ich mir, wichtigen Punkt mit dabei. Also Eis kann man überall produzieren. Und warum soll ich das jetzt eigentlich durch die ganze Republik schicken? Ja, und ich finde das nicht besonders nachhaltig, Eis von Freiburg 800 Kilometer nach Potsdam zu bringen. Oder ich glaube, es sind nur 780 Kilometer. Aber ich denke, es ist wichtiger, und darüber haben wir halt auch schon gesprochen, dass wir lieber Leute finden, die sagen, okay, wir machen das auch. Ihr könnt den Namen mitnehmen, also im Prinzip ist es so eine Art Franchise. Wir geben euch die Rezepte und ihr könnt es auch in Berlin produzieren. Das ist aber Vision. Ja, was wir im Augenblick erstmal so gedacht haben, in der Familie zu schauen. Ich habe halt Schwager in Mainz und gesagt, naja, überleg mal, ob du vielleicht das Eis in den Bioläden da vertreiben willst. Und darüber denkt er jetzt gerade nach. Und Caro hat halt auch Bekannte in ihrer Familie gefragt, zu sagen, können wir das halt nicht irgendwo auf der anderen Seite der Schwäbischen Alb machen? Und daran denken wir im Augenblick.
Bei Tübingen war meine Idee, weil ich Verwandte, mein Vater kommt aus Reutlingen, und Reutlingen, Tübingen, ob wir Tübingen mitnehmen. Tübingen ist eine ähnliche Stadt wie Freiburg und hat, ja, die Idee ist, dort vielleicht Bolle Schlotzer einzuführen.
Danke. Was mich nochmal interessieren würde, ist Slow Food. Also du hast es gesagt, Caroline, du bist ja auch ausgebildete Köchin und so, und es hat ja viel mit Genuss zu tun bei euch, und darauf möchte ich nochmal kommen. Ihr habt andere Sorten, also ihr habt Sorten, die es woanders vielleicht nicht so gibt. Also wie kommt ihr auf die Sorten? Also fallen die euch ein? Probiert ihr, experimentiert wahrscheinlich hin und her oder so? Wie kommt ihr darauf, auf diese Sorten?
Also der Ursprung, denke ich, ist sehr italienisch. Also gerade wie wir angefangen haben, die Sorten Vanille, Schokoladeneis sind Klassiker, aber dass wir eben Haselnuss Piemont mit drin haben, dass Pistazie mit drin ist, das sind typische Sorten, die man in Italien immer mit drin hat. Und dann auch das Schokosorbet, also wir haben zwei Schokoladeneis, wir haben das Milchschokoladeneis, Mokaya, und das Schokosorbet, das ist quasi ein veganes, sehr kräftiges Schokoladeneis, mit einer Schokolade, die nennt sich Krüvirunga. Das ist eine Single-Origin-Schokolade. Die Sorten, wie gesagt, in jeder italienischen Eisdiele sind die ein Muss. Dazu gehört noch Zitrone und dann Erdbeer.
Aber die ausgefallenen Sachen finde ich jetzt mal relativ offen. Zitrone Holunder ist so ein Klassiker aus Italien halt auch. Das geht, denke ich, mir gut. Aber wie kommt man halt auf Pfirsich mit Basilikum oder Erdbeere mit Basilikum? Ich reise halt gerne und bin beruflich halt auch viel unterwegs. Und dann war ich halt vor 2 Jahren in Hamburg und habe beim Italiener Erdbeereis mit Basilikum gegessen. Habe gedacht, wow, das schmeckt derartig gut. Lass uns mal probieren, ob wir das nicht auch hinkriegen. Und dann kommt man halt einfach da drauf. Ich glaube, man muss ein bisschen schauen, was es so auf der Welt gibt. Und Caroline ist auf der anderen Seite halt eine sehr gute Köchin und weiß dann halt auch genau, ja, wie viel Basilikum muss ich dann da jetzt reintun, damit halt auch so ein Geschmack rauskommt. Und das bringt uns dann halt auf diese Ideen, diese etwas ungewöhnlicheren Eissorten zu machen. Und ich muss ja dazu auch sagen, ich hatte es vorhin ja, Franz, im einleitenden Gespräch schon mal gesagt, es ist schon erschreckend, wenn man sich dann am Jahresende die Statistik anschaut und sagt, okay, was essen denn die Leute am liebsten? Und dann steht halt da Vanille, da steht da Erdbeere und da steht da Schokolade. Früher habe ich das als Fürst Pückler gekannt, hat nie so richtig gut geschmeckt, aber es ändert sich nicht. Und jetzt in der letzten Zeit haben wir halt dann doch schon mit Mango-Eis auf einmal dann etwas gefunden, wo Leute auch sagen, hey, das ist jetzt mal was ganz Ungewöhnliches. Und kommt langsam im Ranking nach oben, und auch unser Joghurt-Himbeereis ist halt auch etwas ungewöhnlicher, und die Leute sagen, hey, das ist jetzt mal was anderes, und das merkt man halt jetzt auch.
Also das Schokosorbet, also Schokosorbet habe ich auch überlegt, kannte ich jetzt vorher noch nicht, also das ist von euch, aber sonst habe ich das glaube ich noch nie gesehen, aber vielleicht habe ich das auch einfach übersehen, aber spannend, dass ihr dann 2 verschiedene Schokosorten beispielsweise habt und so, das ist richtig gut. Wie war denn das letzte Jahr jetzt für euch? Ich meine, das war ja nun wirklich ein grausames Jahr eigentlich für alle, und Eisdielen hatten zwar geöffnet, aber auch nur im Sommer dann praktisch. Wie war es da bei euch? Was ist da so passiert? Also,
interessant.
Ich sage das ja nicht gerne, aber wir sind echt Corona-Gewinnler gewesen. Also wir haben mehr Eis abgesetzt als im Jahr davor. Lag vielleicht auch ein kleines bisschen daran, dass wir zum Jahresanfang halt gesagt haben, lasst uns mal die Bioläden mehr verstärkt akquirieren. Und jeder, der sich halt ein kleines bisschen was Gutes tun wollte, hat halt ein Eis gekauft. Und der Sommer war halt jetzt auch nicht schlecht. Und wir waren halt nicht auf Veranstaltungen, wo wir sonst auch eine ganze Menge Geld verdienen. Aber trotzdem haben wir mehr Umsatz gemacht und mehr Eis an unsere glücklichen Kunden verkauft. Und die strahlen halt immer, wenn sie ein Eis von uns haben. Also was wir intern hatten, war natürlich schon ein bisschen, wir mussten aufpassen, dass wir uns nicht angesteckt haben, weil in so einem kleinen Unternehmen, wenn da einer krank ist, dann bricht halt das Unternehmen zusammen, und da haben wir uns halt viel Mühe gegeben, und ich bin sicherlich, weil ich auch ein bisschen älter bin, da etwas vorsichtiger, Caro mit Jugend etwas leichtsinniger, aber das haben wir gut hingekriegt, und wir sind alle gesund, unsere Mitarbeiter waren alle gesund, und wir hatten keinen einzigen Corona-Fall irgendwie im Umfeld, und das haben wir, denke ich, mal gut hingekriegt.
Ja, ich denke, unser Vorteil war auch, dass wir auf 3 Säulen quasi stehen. Zum einen haben wir den Verkauf auf Events. Die zweite Sache ist die Gastronomie. Und die dritte Sache ist der Einzelhandel. Und jetzt ist, die Events sind weggebrochen, komplett. Gastronomie teils. Also mit je nachdem, ob die Gastronomie zumachen musste. Trotzdem ging ja to go. Und wir haben auch ein, zwei Betriebe, die quasi uns reingenommen haben, to go. Eis, weil wir natürlich in der Verpackung schon mancher Eisdiele voraus waren. Also unsere Eisdiele und unser Design mit den Deckelaufklebern, mit den Zutatenlisten und Bio und Nährwert, was so alles die Anforderungen sind für Verpackung, das stand ja bei uns schon. Und somit haben wir dann ein, zwei Kunden dazugewinnen können und plus, dass wir Anfang des Jahres vor Ostern extrem uns konzentriert haben auf den Einzelhandel, wie Jörg gesagt hat, das hätten wir so wahrscheinlich nicht gemacht, wenn es normal gelaufen wäre. Aber dadurch, dass das die letzte Option war, dass wir noch überhaupt irgendwie Eis verkaufen, haben wir da extrem Gas gegeben. Und das hat uns ein bisschen übers Jahr gerettet.
Schön. Was für uns auch mal interessant ist, auch für alle ZuhörerInnen, habt ihr einen nachhaltigen Hintergrund? Also habt ihr praktisch um euch herum Leute, die dann auch schon irgendwie so immer auf Bio geachtet haben? Ich meine, Jörg, du hast es gesagt, ihr habt immer schon an sich Bio-Zutaten gehabt jetzt im Eis, aber habt ihr denn, bevor ihr diese Firma hattet, habt ihr denn da schon irgendwie einen Hintergrund gehabt über Eltern, Großeltern, weiß ich nicht, über Freunde, Bekannte, die auch schon so nachhaltig dachten, tickten irgendwie und da gesagt haben, Mensch, Bio ist eine gute Sache oder so. Ich weiß natürlich, dass Freiburg, sagen wir mal, so ein bisschen diese Menschen anzieht, das weiß ich auch. Da gibt es viele, die so denken, aber habt ihr auch schon vorher so gedacht oder ist das dann irgendwie erst entstanden? Wie war das bei euch?
Naja, gut, ich bin halt mit als die ersten Bioläden auftauchten in Deutschland, habe ich das halt mitgemacht. Ja, also das liegt einfach daran, ich habe das halt sehr lange schon im Studium, kamen dann halt Kommilitoninnen von mir oder Kommilitonen, die gesagt haben, hey, wir machen jetzt einen Bioladen auf und dadurch bin ich da halt immer, mein ganzes Leben immer in Kontakt mit gewesen. Wobei vom Hintergrund her, mein Großvater hat halt eine Obstplantage und zwar eine der übelsten Art und Weise. Und ich weiß halt, was es bedeutet, wenn man nicht Bio produziert. Und ich weiß halt auch, dass wir das Obst nicht gegessen haben. Ja, von den Bäumen. Weil ich meine, man hat es halt gespritzt und die Soße lief runter und 5 Tage später wurde es geerntet und in die Kiste gepackt und verkauft. Und das ist halt der Hintergrund, sagen, okay, ich weiß, warum Bio gut ist und dass es halt nicht nur der ökologische Anbau ist, sondern dass dahinter halt auch ein Wirtschaftssystem ist, das ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit und weniger auf Ausbeutung ausgerichtet ist.
Ja, also was mich sehr geprägt haben, waren die 3 Jahre Studium bei der Slow Food Uni in Italien, die einfach auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Also das ist quasi der Hintergrund hinter dem Studium, dass die Nahrungskette auf Nachhaltigkeit ein Auge wirft. Ich meine, das Slow Food ist nicht nur Genuss, Slow Food ist sehr viel Kritisches, vor allem im Ausland. Also gerade Italien geht es sehr kritisch an mit ihren Konvivien. Und danach, nach dem Studium, bin ich an die Buchinger Klinik gekommen. Das ist eine Heil- und Fastenklinik. Und die, also die machen nicht viel Werbung für die Küche, aber die Küche ist mittlerweile Demeter zertifiziert. Also dieser Chefkoch, Hubert Hohler, hat extrem auf Nachhaltigkeit geachtet und oder achtet immer noch drauf. Plus, dass die Leute Kalorien reduziert und regional essen. Das hat mich definitiv sehr geprägt. Und mit meinen Studienleuten habe ich jetzt noch viel Kontakt und da sind wir viel im Austausch und da ist der Nachhaltigkeitsgedanke einfach immer präsent.
Oft stellt sich ja dann auch die Frage, okay, ihr habt jetzt angefangen, seid biozertifiziert. Was sind denn eure nächsten Schritte, um zu gucken, okay, wie können wir denn noch nachhaltiger werden? Steht da irgendwas an? Habt ihr da was im Hinterkopf?
Also wir haben schon angefangen, erstmal an der Verpackung zu arbeiten. Ja, das ist so der erste Teil. Klar haben wir jetzt Becher, die zumindest mal einigermaßen recycelbar sind. Wobei ich mache mir da halt nicht viel vor. Die werden meistens hinter so und so verbrannt im Augenblick. Wir produzieren halt mit Ökostrom, was, denke ich, mir nicht viele von den Eisdielen machen, weil Eisproduktion ist halt schon stromintensiv. Und der nächste Schritt, den wir jetzt gehen, ist, wir versuchen halt von den Pappeisbechern wegzukommen auf Glas. und ist jetzt auch ganz erfolgreich. Also wir haben jetzt den Ersten, der sagt, okay, wir wollen mit euch da was machen wollen auch dort halt nicht eine Wegwerfglasstruktur haben, wie wir es viel auch im Biohandel finden, sondern halt ein Pfandsystem, dass wir die Sachen auch wieder zurücknehmen und dann wieder verwenden. Also in die Richtung gehen wir. Also möglichst der Teil, der nächste Teil ist, das ist aber schwieriger, die Dinge, die es halt regional gibt oder die wir brauchen, ja, und das Angebot hier in der Region ist zwar gut, aber nicht ausreichend genug für uns. Also wir haben immer Schwierigkeiten, gerade bei Obst. Es gibt hier zwar einige die anbauen, aber es sind halt wenige. Wir sind jetzt nicht der Großabnehmer, dass wir sagen, wir kaufen jetzt 2 Tonnen Himbeeren bei euch, sondern wir gehören halt eher so zum kleineren Bereich. Und für die ist es einfach praktischer, an den Großhandel die Sachen abzugeben und dann sind sie es los. Und da kämpfen wir halt ein bisschen mit, aber da geben wir halt nicht auf. Wir führen auch immer wieder Gespräche zu sagen, hey, kommt, will nicht mal jemand was für uns anbauen, dass wir dann halt sagen, ja, wir produzieren halt jetzt gerade mal für euch mit und wenn es halt nur 500 Kilo Erdbeeren im Jahr sind, aber die machen wir für euch.
Richtig interessant. Was mich auch noch total interessiert und was uns ja auch mal wichtig ist, unser Podcast geht ja darum zu sagen, einfach mal machen und so wie das klingt, seid ihr Leute, die einfach mal anfangen. Ne? Also Caroline hat einfach gesagt, ich fange jetzt an, stelle meine Eismaschine zu Hause auf und starte mal. Jörg hat gesagt, ich mache jetzt einfach mal mit und bring das so weiter und so geht ihr Schrittchen für Schrittchen weiter. Was war denn für euch die größte Herausforderung bei der ganzen Sache? Weil ich stelle mir das schon ziemlich schwierig vor, gerade im Lebensmittelbereich. Da gibt es ja auch unfassbar viele Auflagen. Was war das Schwierigste und wie seid ihr damit umgegangen?
Also die Auflagen im Lebensmittelbereich sind eigentlich nicht die Sachen, die uns so richtig Schwierigkeiten machen. Ich habe da auch eine klitzekleine Anekdote. Klar kam dann der WKD und sagte, naja, guckt mal, eure Gefriertruhe, hält sein Messer da rein und sagt, die ist nicht minus 18 Grad. Und dann machen sie natürlich Druck. Da muss man sich hinstellen und sagen, okay, wie kriegt der denn auf minus 80 Grad? Haben wir hingekriegt. Dann kam er halt 3 Monate später im Hochsommer und sagt, ich möchte jetzt gerne eine Eisprobe von euch haben. Und dann rückte er mit so einer Gefriertasche an, wo so ein paar Eispacks drin lagen, also die wir so normalerweise im Haushalt haben. Da habe ich gesagt, naja, wie er sich das denn jetzt vorstellen würde, das wäre ja wohl nicht minus 18 Grad. Und ich muss dazu sagen, meine Frau ist halt Biochemikerin und hatte mir dann halt auch das entsprechende Thermometer gegeben. Ich habe es reingehalten und es waren halt minus 7 Grad. Und da sieht man halt so ein bisschen, ja, da gibt es Herausforderungen, aber die kann man halt managen. Offen bin ich, die größte Herausforderung ist Personal. Also das ist das Allerschwierigste, was und zwar nicht, weil sie keine Lust haben, sondern wir finden sie einfach gar nicht. Ja, also wenn jemand aufhört, wieder jemanden zu finden, ist extrem schwierig, weil der Arbeitsmarkt hier ist halt leergefegt. Und dann die Leute, die gerne arbeiten möchten, dürfen zum Teil nicht, weil sie halt im Asylstatus sind. Das ist dann halt nicht einfach. Ja, aber sonst, wir haben es gemanagt. Andere große Herausforderungen gibt es eigentlich nicht.
Ich finde immer die Maschine eine technische Herausforderung. Also ich bin ja Köchin und ich entwickle die Sachen gerne und und wenn dann die Maschine mit irgendwelchen Kleinigkeiten streikt, dann bringt das einen den ganzen Morgen durcheinander. Oder es geht hier wirklich um Millimeter beziehungsweise um einen halben Millimeter bei dem Schlauch, dass die Pumpe dann nicht funktioniert. Und da kann ich, also das ist schon eine Sache, die mich wirklich aus der Rolle bringen kann. Und da bin ich immer ganz froh, dass ich Jörg fragen kann und er sich das irgendwie technisch etwas physikalisch anguckt und dann recherchieren wir zusammen und finden dann meistens auch eine Lösung dazu, weil die Produzenten, also die Maschinenproduzenten dann herzuholen irgendwo aus Mitte Deutschland oder 4 Stunden entfernt für eigentlich eine extrem Kleinigkeit, ist natürlich unsinnig. Aber da muss man erst mal drauf kommen, dass wir jetzt den Schlauch ausgetauscht haben und der neue Schlauch einfach wieder um einen halben Millimeter noch nicht so also dicker ist oder dünner ist oder weniger flexibel, dass deswegen die Pumpe anders läuft. Also das bringt mich immer mal wieder an meine Grenzen, weil das halt maßgeblich ist. Wenn die Eismaschine nicht läuft, können wir aufhören für den Tag oder für die Woche. Und da jemanden, also einen Mann an der Hand zu haben, der sich das technisch anguckt, da bin ich immer sehr dankbar für. Das ist für mich als eine Herausforderung. Gerade wenn es dann hochgeht mit der Produktion und auch, wo man einfach darauf angewiesen ist, wenn die ausfällt, haben wir ein Problem. Das darf nicht passieren in der Hochsaison.
Das glaube ich. Hochsaison beginnt bald wieder. Ihr könnt ja gleich nochmal was dazu sagen. Wir kommen langsam zum Ende. Ich bin auch so ein bisschen der Timekeeper. Vielen, vielen Dank schon mal an euch. Ihr habt jetzt ja gesagt, was so ein bisschen so geplant ist. Was können wir von euch erwarten jetzt dieses Jahr noch? Also wann beginnt die Produktion, habt ihr gesagt? Wann geht's los?
Ende Februar wird die Produktion wieder losgehen. Sobald die ersten Sonnenscheiben rauskommen und die Temperaturen über 15 Grad werden in Freiburg, geht es eigentlich los?
Also fast jetzt. Also
ja, die letzten Tage
war es schon fast so.
Der Fall.
Ja.
Und also ich könnte mir dieses Jahr vorstellen, eine Eisdiele werden wir noch nicht in Planung nehmen, auch dieses Jahr noch nicht. Aber vielleicht, dass wir einen Marktstand mitnehmen. Also, dass wir wieder auf dem Markt, dass wir vielleicht nochmal den Markt probieren. Das hatten wir im ersten Jahr gemacht. Haben uns allerdings auch die Zähne dran ausgebissen, weil wir extrem wetterabhängig sind. Also, es ist nicht wie andere, die einfach grundsätzlich ihr Produkt verkaufen können. Wir, wenn es regnet, können eigentlich wieder nach Hause gehen mit unserem Eis oder wenn es mal wieder unter 20 Grad geht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das nochmal probieren, dass wir mittlerweile vielleicht den Namen haben und die Bekanntheit, dass es funktionieren könnte, auf dem Vieremarkt zum Beispiel. Jetzt wissen wir aber nicht, wie die Corona-Verordnungen sind. Die haben zum Beispiel jetzt einen Aufnahmestopp. Die dürfen, solange die Restriktionen so laufen wie jetzt, dürfen die gar keine weiteren Stände mehr aufnehmen. Also wir wissen nicht ganz, was kommt.
Wie ist das denn? Ja, spannend. Also das, was Jörg vorhin auch sagte, also mit der Rezeptur und so weiter, ich glaube, das ist auch ein Modell, was richtig gut ist. Also was ihr sagt immer, also es wäre nicht nachhaltig, euer Eis dann praktisch von Freiburg nach Berlin zu bringen oder Potsdam. Aber wenn andere sozusagen die Rezeptur haben und praktisch in eurem Namen und natürlich dafür auch was zahlen, dann produzieren woanders, die Idee ist, glaube ich, richtig gut. Also an alle BerlinerInnen da draußen irgendwie, die das vielleicht hören, könnte ja
wir werden dann erst nach Potsdam gehen, weil ich da einen Freund habe.
Ah, okay. Ja. Na, wir kennen auch viele Eisdielen in Berlin, im Friederike, glaube ich, auch. Und da gibt es auch richtig, richtig viele gute und verschiedene. Ja. Aber ja, Potsdam ist ja auch gut. Ja, vielen Dank an euch, also dass ihr dabei gewesen seid, liebe Caroline, lieber Jörg, liebe Friederike. Und ja, von mir bleibt an sich nicht mehr viel zu sagen. Also bleibt alle gesund und munter und ja, einen guten Start jetzt in die Eissaison und alles, alles Gute. Und ja, vielen Dank an alle fürs Zuhören.